Ja, hallo auch von mir.
Schön, dass ihr hier. Ah, jetzt sehe ich euch auch. Ja, ich habe die Ehre, heute mit euch quasi den Abschluss vom Vater Unser zu machen. Also den letzten Vers nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Und ja, würde aber zu Anfang einfach nochmal mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir hier alle zusammen dich loben können, zusammen vor dich kommen können. Ich danke dir, dass ja, du hier mitten unter uns bist und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach durch mich redest, dass du meine Gedanken sortierst und ja, die Herzen einfach aufmachst und ja, wirklich einfach da bist und zu uns redest. Amen. Die Textstelle, die ich oder mit der ich heute so, die mir zugeteilt wurde, sage ich mal, ist der letzte Vers vom Vater Unser. Wir haben jetzt aus Matthäus das immer genommen, Matthäus 6, Vers 9 bis 13 ist das Vater Unser. Bei mir ist es jetzt das Ende von Vers 13. Ich würde aber einfach nochmal das ganze Vater Unser lesen, wenn ich es gerade finde. Da. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Genau, und um diesen letzten Abschnitt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, soll es heute so primär gehen. Aber ich, oder mir ist dann nochmal beim Durchlesen einfach aufgefallen, was dieses Gebet überhaupt für eine Struktur uns vorgibt, was Jesus uns da sagt. Also es ist ja quasi, die Jünger fragen ihn, wie sie beten sollen, und Jesus gibt ihnen dann dieses Gebet als Anleitung. Und man kann das Ganze halt so verstehen, dass man es einfach so nachbetet. Das macht auch natürlich durchaus Sinn. Was ich damit aber immer für Erfahrung oder was ich damit für Erfahrung gemacht habe, ist so, ich habe halt früher relativ viel in Landeskirchen und so welche unterwegs und so in solchen Kirchen, auch in der katholischen Kirche habe ich ab und zu mal gespielt und so. Und da ist das ja viel mehr in der Liturgie drin, dass sie das zusammen beten. Und da ist es mir immer viel mehr aufgefallen, dass die Leute das teilweise einfach wiederholen, dieses leere Wiederholen, ohne halt wirklich über den Sinn nachzudenken. Und damit hatte ich dann immer so ein bisschen meine Probleme, weil dieses Gebet einfach so mächtig und so kraftvoll ist, wenn man wirklich sich mit dem Inhalt und der Sinn und dem Sinn dahinter auseinandersetzt. Und ich habe das Ganze auch immer eher so verstanden, dass, oder habe das immer eher so gesehen, dass uns Jesus eine Anleitung gibt, wie wir unser Gebet auf können. Und da finde ich den Aufbau hier von dem Gebet ganz, ganz interessant, weil er quasi öffnet mit Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das gleiche ja am Ende auch nochmal kommt mit Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, was ja sinnhaftig so ja, ähnlich einfach ist oder quasi den gleichen Sinn hat. Es ist einfach eine Anbetung. Und das soll dazu dienen, dass wir unsere Gedanken weg von uns richten im Gebet. Das heißt, wir kommen zu Gott, wir reden mit Gott und das ist das Erste, was wir machen, ist uns quasi auf ihn zu fokussieren und zu gucken. Wir reden jetzt gerade mit dem Schöpfer der Welt, mit dem allmächtigen Gott. Und das zieht einfach unsere Gedanken weg von unseren Schwächen, unseren Nöten, unseren Problemen, vielleicht unseren Sorgen, unserem Leid, hin zu dem, der alles gemacht hat, der alles kann. Und ja, es hilft halt einfach, sich nicht so verloren zu fühlen und nur mit seinen Nöten und Ängsten die ganze Zeit umzugehen. Gleichzeitig hilft es aber auch, wenn du quasi auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen willst und denkst, du bist ja der Allergrößte und Tollste und bist stolz bis zum geht nicht mehr, aber es ist halt Gott, der über allem steht und Gott ist es, der es lenkt. In der Mitte dann vom Vater Unser kommen dann quasi diese ganzen Bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schulden, unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und so. Und das fand ich ganz interessant, so das sind halt Gebete, die um unsere Nöte gehen. Das heißt, Sachen, die wir täglich brauchen, Essen und sowas. Und es geht nicht darum, dass wir mit unseren Wünschen und unseren Träumen dahin kommen und das Gebet quasi nutzen, damit Gott uns jetzt unsere Wünsche erfüllt. Sondern es ist was Gott gibt uns die Dinge, die wir brauchen, Aber es heißt nicht, dass wir unbedingt alles kriegen, was wir ihn fragen oder um was wir bitten. Genau, und zum Abschluss kommt dann halt wieder der letzte Teil, denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und ja, da wollen wir jetzt, oder da wollte ich mal ein bisschen genauer nochmal drauf gucken, was denn da drin steckt. Und dieses Dein ist das Reich hat irgendwie, dadurch hat, da hat Gott irgendwie so zu mir drin geredet, mit diesem, ja, Sein ist das Reich, es ist nicht mein Reich, die Betonung auf diesem Dein. Und das zeigt halt einfach, sein Wille zählt und es ist nicht meiner. Und diese Einstellung wirklich, Gottes Wille über alles zu stellen, also über alles von mir, quasi mein ganzes Leben ihm unterzuordnen. Und da ist mir dann direkt halt Matthäus 6, Vers 33 in den Sinn gekommen. Das steht ein bisschen weiter hinten im Kapitel. Sagt Jesus das, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, und das ist quasi einfach der komplette Konsens von diesem ganzen Gebet. Dieses ganze Gebet ist eigentlich für uns eine Selbstaufgabe. Also wir geben unser Selbst auf und geben unser Leben hin für Gott und stellen unser Leben in seine Nachfolge. Und das ist in diesem letzten Vers einfach auch nochmal komplett drin. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist alles Gottes. Unser Leben ist Gott. Und das hat Gott einfach so auf mein Herz gelegt, diese Stelle. Und ich habe mich einfach gefragt, so was bedeutet das jetzt praktisch oder wie kann ich das umsetzen? Und es ist halt einfach dieses, ja, Gott alle Dinge in meinem Leben unterzuordnen, alle meine Ziele, alle meine Pläne, alle meine Träume vor ihn zu bringen und zu gucken, ja, ob das irgendwie übereingeht. Und ob ich, also bin ich bereit dazu, weil das heißt zwangsläufig, dass ich auch bereit sein muss, meine Träume und meine Ziele abzugeben und bereit sein muss, sie wieder niederzulegen. Ob das jetzt bei mir zum Beispiel, manche wissen, dass ich studiere Musik und das ist halt ein großer Teil meines Lebens und das ist bei mir ein großer Punkt, wo ich immer drüber nachdenken muss, bin ich bereit, wenn Gott das von mir verlangt, diesen ganzen Bereich niederzulegen. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so Bereiche gibt, wo ihr das sagt. Aber das ist was, womit ich ja mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, einfach mit der Nachfolge von Jesus. Und ja, er ist einfach das perfekte Vorbild, weil er auf diese Welt gekommen ist. Und er sagt uns, er hat quasi nichts aus seiner eigenen Kraft getan, er hat nicht seinen eigenen Willen getan, sondern nur das, was der Vater ihm gesagt hat. Und ja, im Angesicht des Todes im Garten Gethsemane betet er auch, er betet, dass der Kelch an ihm vorübergeht, aber der Abschluss seines Gebetes ist aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und das ist ja im Grunde auch wieder die gleiche Aussage, die wir hier am Ende lesen, was unsere Ausrichtung auch sein sollte im Gebet. Nicht meine Wille geschehe, sondern deiner. Und das heißt jetzt für mich nicht zwangsläufig, dass ich quasi alle Sachen in meinem Leben, die irgendwie nichts mit, also nicht direkt was mit Gott zu tun habe, niederlegen muss. Also ich muss jetzt nicht direkt aufhören oder muss mein Studium nicht abbrechen, ich muss meinen Job nicht niederlegen. Aber es heißt, dass ich die Sachen vor Gott bringen sollte und prüfen soll, wie meine Herzenshaltung zu diesen Sachen ist. Zum Beispiel, also als Beispiel habe ich mir hier aufgeschrieben, Abraham und Isaak. Da hat Gott das Ganze da halt quasi mit Abraham einmal durchgemacht. Isaak war sein verheißener Sohn und Gott fordert quasi von ihm, von Abraham, dass er ihn opfern soll, um zu sehen, ob Abraham bereit ist, alles für Gott zu opfern. Und Abraham macht das Ganze im Glauben, ist bereit dazu, quasi alles für Gott zu tun. Aber er muss ihm am Ende nicht opfern. Gott nimmt ihm den Sohn nicht, sondern er lässt ihm ihn. Er wollte halt einfach nur quasi die Bereitschaft von Abraham sehen. Und also ein anderes Beispiel ist in Matthäus 19 der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, der von sich selber sagt, dass er alle Gebote befolgt, die irgendwie gegeben sind und fragt, was er noch tun kann. Und Jesus sagt ihm am Ende, dass er, weil er reich ist, dass er seinen ganzen Besitz weggeben soll. Und der Jüngling geht halt traurig weg und gibt seinen Besitz halt nicht weg. Und das ist halt genau dieser Punkt, dass sein Herz, obwohl er die Gebote wohl befolgt hat, aus was für einer Motivation auch immer, nicht an der richtigen Stelle war, sondern halt in seinem Besitz hing. Genau. Und ja, warum mich das in den letzten Wochen so beschäftigt hat, ist unter anderem die Situation mit meinem Schwiegervater. Mit Peter, wo ich das einfach nochmal ganz, ganz bewusst und ja, praktisch gesehen habe, wie ein Mensch sein komplettes Leben eigentlich in den Dienst von Gott gestellt hat. Und selbst in den letzten Monaten, wo er wirklich ja, komplett abhängig war von anderen Menschen und ja, im starken Leid war, trotzdem komplett dankbar und glücklich, ununterbrochen war und sich so komplett nach Gottes Nähe gesehnt hat. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so, also jetzt ist, würde bestimmt nicht wollen, dass ich das jetzt sage, aber das war für mich einfach nochmal so ein Vorbild und nochmal so eine Erinnerung daran, wie es sein kann. Und ja, wir werden als Christen leiden, das sagt uns Jesus, wir werden gehasst werden um seinen Namen willen. Und wir müssen uns fragen, ob wir bereit dazu sind. Sind wir bereit, das Kreuz aufzunehmen? Jeder von uns wird an irgendeiner Stelle Leid ertragen und Leid erfahren, in was für einer Form auch immer, ist nicht gesagt. Das heißt nicht, dass wir alle körperlich leiden werden, aber ein paar bestimmt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bin ich bereit dazu? Bin ich wirklich bereit, alles für Jesus zu geben? Und das ist die Frage, die mich in der letzten Zeit halt wirklich beschäftigt hat und die halt hier irgendwie einfach so gut reinpasst. Und es gibt halt eine Bibelstelle, die mir immer wieder aufs Herz kommt, die auch bei uns als Trauvers, also auf unserer Hochzeit war. Das ist, glaube ich, somit die einzige Stelle, wo wirklich Gottes Wille mal ausformuliert ist. Ich weiß es nicht genau, ich habe es jetzt leider nicht so genau nachgeguckt. Ja, also wo es halt so direkt ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und das ist einfach genau diese Kombination. Selbst wenn ich jetzt quasi hingehen müsste und Gott verlangt von mir, dass ich meine Musikalität oder was auch immer es bei euch ist, niederlege, soll ich trotzdem oder hoffe ich, dass ich in diesem Ganzen trotzdem dankbar sein kann, weil ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist für unser Leben und dass alles, was Gott tut, gut ist. Und ich habe dazu noch zwei interessante Zitate von Bonhoeffer gefunden. Das eine ist auch über Dankbarkeit. Den Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Und das ist auch so ein Punkt, der mir früher in vielen Sachen geholfen hat, die ich quasi für Gott aufgegeben habe. Dieser Punkt ist, es ist eh alles von Gott geschenkt. Mir gehört hier nichts auf dieser Welt. Auch meine musikalische Begabung ist von Gott geschenkt. Ich habe dafür nichts getan. Ich kann dafür nichts tun. Und genau, Gott könnte es genauso gut von mir nehmen. Und es ist genau das gleiche, wie Hiob sagt, der Herz gegeben, der Herz genommen. Und das sollte unsere Einstellung sein. Wenn Gott die Sachen auf immer wieder von dir nimmt, dann preise ihn dafür, dass er dir es gegeben hat, aber es auch wieder genommen hat. Es wird seinen Sinn haben. Und das andere Zitat von Bonhoeffer ist, in der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Also quasi übersetzt, egal was für ein Leid wir erfahren haben oder erfahren, in dem Bewusstsein, dass Gott uns alle Dinge zum Guten dienen lässt, können wir eigentlich nur dankbar dafür sein. Weil in dem Sinne, wenn wir das glauben, dass Gott alles für uns zum Guten dienen lässt, undankbar zu sein, setzen wir uns über Gott, weil wir sagen, ich weiß es besser als du. Ich weiß, dass ich dieses Leid nicht hätte ertragen dürfen. Du machst was falsch. Und deswegen ist es für mich, ist dieses Thema Dankbarkeit immer so ein, ja, einer dieser Grundsteine, wo ich auch immer dran arbeiten muss. Also ich bin natürlich, schaffe ich das auch nicht. Und das ist für mich auch ein große Baustelle, wo ich aber sehe, wo so viel Kraft einfach hintersteckt. Genau. Und um nochmal zurückzukommen zu unserem Ausgangsvers, Denn dein ist das Reich und die Kraft. Es ist, es ist Gottes Kraft. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Und wir können und sollen gar nicht alles aus unserer eigenen Kraft tun. In Johannes 5 sagt Jesus mehrmals, dass er die Sachen nicht aus seiner eigenen Kraft getan hat, sondern aus der Kraft Gottes. Und er hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen oder was der Vater ihm gesagt hat. Und das ist für uns einfach eine Beruhigung, um zu sehen, okay, ich muss die Sachen nicht aus meiner Kraft tun. Wenn Gott von mir verlangt, dass ich diese Sachen niederlege, dann wird er mir auch die Kraft dazu geben, wenn ich ihn darum bitte. Gleichzeitig ist es aber halt auch für uns ein Brechen von unserem Stolz, weil wir quasi auf nichts mehr stolz sein können, auf das, was wir gemacht haben. Weil letztendlich auch alles aus Gottes Kraft getan wurde. Egal, was ich geschafft habe oder nicht, Gott ist derjenige, der die Kraft geschenkt hat. Gott ist der das Gelingen geschenkt hat. Es ist also kein Platz für meinen Stolz. Und das wird mit dem letzten Ausspruch, es ist Gottes Herrlichkeit, halt auch einfach nochmal bekräftigt. Gott gebührt die Ehre, Gott gebührt das Lob und nicht mir. Und ja, dieses ganze Gebet ist halt genau dieses Thema. Gott gebührt die Ehre, Gott gebührt unser Leben, Gott gebührt alles, was wir haben. Und ja, wir sollten ihm einfach alles hinlegen. Und ja, wie gesagt, du musst jetzt nicht hingehen und direkt alle Sachen abbrechen, aber vielleicht redet Gott mit dir oder zeigt dir eine bestimmte Sache in deinem Leben. Wie bei Julian, ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei dir abgelaufen ist, aber mit den Zigaretten und dem Alkohol, ob Gott dir das irgendwie gezeigt hat, dass es dran ist oder so, aber das ist ja ganz unterschiedlich, wie Gott zu einem redet. Und ja, falls Gott oder wenn Gott dir irgendwas aufs Herz gelegt hat, dann ja, bring das zu ihm, rede mit ihm darüber, verbring einfach Zeit mit ihm. Und ja, er möchte dir die Kraft schenken, das Ganze niederzulegen und ihm alles hinzulegen. Genau. Ich würde noch zum Abschluss beten. Vater, wir danken dir. Ja, einfach für deine Liebe, für deine Nähe und ja, dass du uns alles geben möchtest, was wir brauchen. Wir bitten dich einfach, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir eigentlich für dich leben und dass unser Leben dir gehört und nicht uns. Und ja, schenk einfach die Kraft, all die Bereiche, die wir vielleicht für uns behalten wollen, die wir nicht mit dir teilen möchten, ja, dir abzugeben, dir hinzulegen. Wir danken dir dafür, dass du das tust und dass du die Geduld mit uns hast und das Ganze mit uns durchgehst. Ich bitte dich einfach um deinen Segen noch für den restlichen Abend. Amen.